Eine neue Folge, die zweite Folge von New Care, New Leadership, der Podcast von Altenheim für Führungskräfte aus der stationären Altenhilfe, ist für euch am Start. Ich bin Olga Sophie Enulat, Redakteurin bei Altenheim und Care Konkret im Vincent Network. Und mein Co-Host ist der wunderbare Stefan Graue, Geschäftsführer der Diakonie Vohwinkel. Stefan, ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge und wie immer mein Einstieg, die Frage an dich, was hat dich denn heute ganz besonders beschäftigt?
Ja, hallo Olga und auch hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Übrigens, ich habe tolles Feedback bekommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Das nochmal vorweg, es gab Zuschriften, es gab Likes, es gab auch viele Abos, haben die Statistiken, glaube ich, ausgeworfen. Dafür schon mal ganz lieben Dank. Was hat mich jetzt heute konkret beschäftigt? Wir haben jetzt 14.25 Uhr. Wir haben in unserer Gesprächsmatrix haben wir Jourfix und eine davon ist unsere sogenannte Management-Konferenz. Die hatte schon viele Namen. Die heißt jetzt Management-Konferenz, weil da nicht nur ausschließlich Leitungskräfte sitzen, sondern eben auch Stabsstellen, die Fachwissen mit in die Runde einbringen, was wir alle sehr wertschätzen. Und die war heute und da geht es über gesellschaftsübergreifende Themen. Also wir sind ja nicht nur stationär, wir sind auch teilstationär und ambulant und da besprechen wir eben die Themen, die die ganze Gesellschaft betrifft. Und das war heute und ich finde die Runde immer sehr wichtig, weil da habe ich eben immer den Kontakt gleich zu allen, die da sind, wenn sie nicht gerade im Urlaub sind oder sonst wie abwesend. Und das hat mich heute beschäftigt. Da bereite ich mich auch immer drauf vor. Ich bringe selber viele Themen ein und die Kolleginnen und Kollegen aber eben auch. Und heute hatten wir tolle Themen wieder dabei, die ich jetzt nicht erzähle, aber das hat mich heute beschäftigt. Neben, muss er sagen, also das Datum wird daraus klar, heute ist Election Day, ne? Also da bin ich auch neugierig und interessiert und ich merke auch, dass die Bewohnerinnen und Bewohner hier auf den Fluren darüber sprechen, wie das wohl ausgeht.
Ach, sieh mal an, macht ihr eine kleine Wahlparty? Also, nee, Wahlkampfparty bei euch?
Nee,
haben dann
nicht.
Habt ihr alles dekoriert und geschmückt und oder sitzen dann alle gemeinschaftlich im Fernsehzimmer? Ich weiß ja nicht, ob ihr sowas habt und gucken dann alle. Ich meine, ist das so ein kleines Event dann?
Nee, es kann natürlich sein, dass das geguckt wird. Nee, wir bereiten gerade eher andere Sachen vor. Bald ist ja St. Martin, da gibt's dann hier mit dem Kindergarten eine schöne Aktion. Oder wir haben endlich unsere Brücke. Wir haben so einen schönen Garten und die Brücke war lange defekt. Und es war so schwer, Holz zu bekommen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Jetzt ist es endlich da und die Brücke ist fertig. Das wird hier richtig gefeiert. Und nächste Woche machen wir die Taufe.
Super, ja, das ist Baumaterial zu besorgen, ist heutzutage nicht ohne, das stimmt. Ja, und genau, du hattest Jourfix, wir hatten hier Redaktionskonferenz, haben wir tatsächlich dienstags immer Care Konkret, da wird die nächste Ausgabe Care Konkret besprochen. Genau, das haben wir dann hier heute gemacht, das hat mich beschäftigt. Und jetzt bin ich ganz gespannt zu erfahren, was unseren heutigen Gast beschäftigt hat, denn wir haben natürlich heute auch wieder einen super Gast eingeladen. Wir sind sehr froh, dass er uns zugesagt hat und zwar ist das Peter Koch. Und Peter ist Geschäftsführer der Gaggenauer Altenhilfe in Baden-Württemberg und auch Pflegemanager des Jahres 2024. Aber er ist auch noch viel mehr. Er ist auch noch Vorstandsvorsitzender des Pflegebündnisses Mittelbaden und Vorstandsmitglied des Bundesverbands Pflegemanagement der Landesgruppe Baden-Württemberg. Und er war auch im Vorstand des Gründungsausschusses der Pflegekammer in Baden-Württemberg. Also irgendwie ein Allrounder, einer, der hoch engagiert ist. Und jetzt möchte ich ganz gerne Peter selbst das Wort überlassen. Und ja, Peter, erzähl uns doch mal von deinem Werdegang und von der Gaggenauer Altenhilfe. Genau, herzlich willkommen auch erstmal.
Ja. Ja, liebe Olga, lieber Stefan, vielen Dank für die Einladung. Werdegang, du hast ja schon ausgeführt, dass ich so einiges hinter mir habe. Ich bin jetzt Anfang 50, ja, und da kommt schon ein bisschen was zusammen, wenn man sich das so anschaut. Ja, Werdegang. Hat eigentlich nie auf dem Schirm überhaupt in der Pflege zu landen. Ich habe ursprünglich mal katholische Theologie studiert. Das war mal so mein Weg. Habe dann aber damals über ein Sozialpraktikum den Weg in die Pflege gefunden und bin da dann in der Krankenpflege hängen geblieben. Ja. Und habe die Ausbildung erst als Krankenpfleger gemacht, habe auch einige Jahre klinische Erfahrung gesammelt, wie das oft so ist, auch auf Intensivstationen und habe dann so Ende der 90er, Anfang der 2000er, damals Pflegemanagement studiert, noch damals als Diplomstudiengang. Und bin dann aber schon während des Studiums aus dem akutstationären Bereich dann in die Langzeitpflege übergewechselt, war dann erst Heim- und Pflegedienstleiter in der Einrichtung und bin jetzt seit gut 15 Jahren hier in der Gaggenauer Altenhilfe als Geschäftsführer tätig, verantworte da rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir versorgen am Tag so rund 600 Klienten, Kunden, sind so Komplexanbieter, haben vom ehrenamtlich Engagierten bis zur hochspezialisierten Demenzversorgung eigentlich alles am Start, drei stationäre Einrichtungen. Ein Haus mit Hausgemeinschaftenkonzept ist darunter, ein ambulanter Dienst, Tagespflege, Esseaufräder. Wir haben ein eigenes Hausrestaurant und noch viele kleinere Dinge und sind hier fest verwurzelt bei uns in Gaggenau. Beschaulicher Ort, so am Fuße des Schwarzwaldes, Eingangstor zum Murgtal. Ja, ist schön, hier auch Urlaub zu machen bei uns.
Vielen Dank, Peter. Ganz spannender Werdegang, ganz spannendes Unternehmen. Da kommen wir nachher sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen. Wir haben jetzt aus der ersten Folge mit unserem Gast Ulrich Zerhusen etwas mitgenommen, und zwar eine Rubrik. Und diese Rubrik nennen wir die warme Dusche. Und die warme Dusche, das sind die schönen Geschichten aus der Pflege. Und wer könnte die besser erzählen als die Menschen, deren beruflicher Alltag das ist? Peter, und deswegen habe ich dich gebeten, uns doch mal eine kleine warme Dusche mitzubringen aus einer Einrichtung bei euch.
Die warme Dusche.
Wir hatten jetzt hier vor ungefähr 2-3 Wochen hatten wir ein Schlachtfest in unserer einen Pflegeeinrichtung. Das Tolle ist, wir haben da ein sehr engagiertes Hausmeister-Team. Und die richten das immer quasi ehrenamtlich für unsere Bewohnerinnen und Bewohner aus. Sie sorgen dann das ganze Essen, haben eine Bar gebaut auch an dem Tag, wo man dann halt auch Getränke, so kleine Cocktails und so, sich die Bewohner dann gönnen konnten. Ja, und da gab es auch eine Bowle. Und das Interessante war, als ich dann auch daran beteiligt war, die Bowle auszuteilen, da kam die eine Bewohnerin auf die Idee, dass man das doch auch mit Sahne machen könnte. Und dann bin ich dann schnell mal bei uns in die Küche und habe dann noch so eine große Tube Sahne besorgt und habe das der ersten Dame kredenzt, und das war der absolute Renner an dem Tag. Es war einfach ein super Fest für alle. Alle haben riesen Spaß gehabt, ja, und wirklich der Renner war schön. Die Bowle mit Sahne.
Was war da noch drin in der Bowle mit Sahne?
Gut, da war auch ein bisschen Alkohol drin, sozusagen, insofern.
Aber nur ein ganz, ganz kleines bisschen, oder?
Ganz kleines, ganz, ganz kleines bisschen. Nein, aber es gehört zur Lebensfreude einfach dazu. Ja, wir sind eine Lebensgemeinschaft auch. Wir verbringen viel Zeit zusammen. Und da ist es dann einfach toll, wenn dann halt so spontane Aktionen dann auch laufen und einfach das Leben gemeinsam mit den Bewohnern genießt. Ja.
Ja, danke, Peter, für diese warme Dusche. In der Tat eine super Geschichte. Und wir müssen auf jeden Fall im Nachgang nochmal dieses Rezept von der Bowle mit Sahne posten. Das wollen bestimmt viele haben. Ich vielleicht auch. Vielleicht möchte ich das auch mal nachmachen. Wer weiß. Ich muss ja meine Partys auch aufwerten. Und wenn das mit der Bowle so gut geht, dann möchte ich das Rezept auch haben.
Mir fällt gerade übrigens ein, lieber Peter, liebe Olga, diese neue Rubrik, die wir da jetzt ja quasi offiziell hier eingebaut haben, die lebt ja von den Geschichten. Und heute haben wir eine von dir gehört, Peter, beim letzten Mal eine von Ulrich. Wir finden, das darf auch ruhig aus der Community kommen. Also ist jetzt ein Call to Action an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das hier mitleben zu lassen. Also wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eure warme Dusche wohltemperiert einfach mal rüberschickt. Erzählt eure Geschichten. Das können eure eigenen sein. Das können Geschichten sein, die ihr miterlebt habt aus der Belegschaft oder aus der Bewohnerschaft. Feel free, wir würden uns da riesig drüber freuen. Erreichen könnt ihr uns über die üblichen Kanäle, Olga, oder?
Ja, bei LinkedIn könnt ihr uns zum Beispiel beide schreiben, ich heiße Olga-Sophie Enolat und Stefan ist Stefan Grau, und da könnt ihr zum Beispiel schreiben. Ansonsten schreibe ich euch auch noch meine E-Mail-Adresse in die Shownotes, da könnt ihr auch hinschreiben. Wichtig ist immer, diese Geschichten zu anonymisieren, damit sich da niemand ja, auf den Schlips getreten fühlt. Genau. Von der warmen Dusche in die harte Realität. Wir haben natürlich hier ein paar Themen mitgebracht, über die wir mit dir sprechen wollen, lieber Peter. Und zwar hattest du kürzlich bei LinkedIn etwas gepostet. Es ging darum, die Abwärtsspirale in der Altenhilfe aufzuhalten. Und ja, geht das überhaupt? Können wir die überhaupt aufhalten, die Abwärtsspirale in der Altenhilfe? Da hätte ich jetzt gerne mal ein bisschen ja deine Gedanken zu, lieber Peter.
Ja, das Thema ist ja, wenn man sich so die ganzen Rahmendaten in unserer Branche und in der Pflegeprofession insgesamt anschaut, kann es einem ja schon ein bisschen mulmig werden. Ja, also sind alles Themen, die wir schon seit viele Jahre, fast Jahrzehnte diskutieren. Ja, demografische Entwicklung, die sowohl die Pflegebetroffenen betrifft, aber natürlich auch uns als Mitarbeitende in den Einrichtungen. Ja, und man hat einfach so das Gefühl, wir kommen aus dieser Spirale gar nicht raus. Ja. Politisch diskutieren wir schon seit vielen, vielen Jahren, was wir denn halt an Reformmöglichkeiten haben, was wir denn überhaupt einsetzen können. Und ja, so ein bisschen hat man das Gefühl, ja, man bleibe so in diesem Jammertal einfach stecke. Ja. Man hat sich so in diesem System irgendwie so damit abgefunden, dass es halt immer, ja, immer enger wird und immer weniger wird. Ja. Und das ist einfach so ein Punkt, wo ich sage, da müssen wir versuchen, mal ein positives Bild, ein Zukunftsbild auch entgegenzustellen. Das ist das, was ich so ein bisschen in der großen politischen Diskussion vermisse. Ja, also wir sehen immer alles, was schlecht ist, was nicht gut läuft, aber haben überhaupt keine Vorstellung davon, wie es denn anders sein könnte oder wie wir es uns vor allem auch anders wünschen. Ja, und an dem Punkt, da arbeite ich eigentlich schon seit Jahren dran, dass man da versucht, positive Impulse zu setzen. Und ja, fällt natürlich schwer, aber gerade auf diesen Post kamen auch immer wieder dann gute Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, lass uns gemeinsam was anpacken. Wir müssen was verändern, wir können was verändern.
Jetzt kommt Eigenwerbung. Du musst der Krise in der Altenhilfe nicht alleine trotzen. Du bist nicht verdammt zu akzeptieren. Du kannst positiv verändern. Wie? Gehe mit anderen Führungskräften aus der Altenhilfe in den ehrlichen Austausch. Wo? Bei New Care New Leadership am 3. und 4. Dezember in Berlin, dem Event von Altenheim für innovative Führungskräfte aus der stationären Altenhilfe. Hier teilen wir Erkenntnisse und Learnings aus gelungenen und gescheiterten Projekten. Erlebe außerdem spannende Talks, Best-Practice-Projekte und innovative Formate. Den Link mit allen Infos findest du in den Shownotes. Werbung Ende.
Peter, da hätte ich direkt eine Frage zu. Du, ich lese ja deine Beiträge sehr gerne und du schreibst viele, viele Beiträge, bist sehr präsent. Was ja auch bedeutet, du bist einer derjenigen, der das da also ganz aktiv mit am Bild wirkt, der Pflege. Und uns hören jetzt die Entscheiderinnen und Entscheider zu, dafür ist ja auch der Podcast hier gedacht. Was kann ich jetzt, wenn ich hier zuhöre, vielleicht mit dir und der Gaggenauer Altenhilfe als Beispiel, was kann ich mitnehmen? Wie kann ich mit an diesem Bild auch mitarbeiten? Wenn du sagst, du hast die Kommentare, da sind schon viele, die wollen sich unterhaken. Wie kann ich da mitmachen?
Also was mir ein Stück weit fehlt, das war für mich und für uns auch so ein Gründungsimpuls damals jetzt vor fast 13 Jahren, wo wir unser Pflegebündnis Mittelbaden gegründet haben, dass man einfach mal, sagen wir, trägerübergreifend die Kolleginnen und Kollegen zusammengebracht habe. Und gesagt habe, wie können wir gemeinsam auch das Bild der Pflege ein Stück weit voranbringen. Ja? Und wichtig ist da, dass man so klassische Grenze einfach auch ein Stück weit überschreitet und Brücke baut. Ja? Also ich war früher in meiner ersten Einrichtung, war ich quasi so im Caritas-Thema so viel unterwegs. Das war so eine eigene Blase, dann gibt es dann die Blase der Privatgewerblichen, dann gibt es dann die Blase der Kommunalen und so weiter. Und jeder dümpelt da ein Stück weit so neben sich her. Auch jede Vereinigung tut da so ihre Positionspapiere dann platzieren. Aber was mir wirklich gefehlt hat und fehlt immer noch heute auch, ist, dass man einfach gemeinsam versucht, die Probleme anzugehen. Und ich bin da ein großer Kritiker unseres SGB-11, sage ich mal. Ich finde, was man da an, sagen wir mal, durch diesen Wettbewerbsgedanken teilweise so an Uneinigkeit auch in die Branche gesät hat, das fällt uns jetzt ein Stück weit auf die Füße. Weil das die Aufgabe, die vor uns liegen, die haben wir gemeinsam zu meistern. Und am Ende des Tages ist es doch egal, ob das jetzt ein privater oder ein kommunaler oder was auch immer für eine getragene Einrichtung ist, die die Menschen dann bei uns konkret vor Ort in den Städten, in den Kommunen auch versorge. Und da müssen wir ansetzen.
Was wäre denn so deine Vision, Peter, von einer Altenhilfe, von einer zukunftsfähigen Altenhilfe? Kannst du die mal skizzieren?
Ja, ich habe schon eine klare Vision. Also sie ist auf jeden Fall stark kommunal verankert. Ja, weil wir sehen einfach, wo wir hingekommen sind mit unserem System. Also es ist ja wirklich nicht realistisch zu glauben, dass wir allein mit professionellen Anbietern die Bedarfe, die jetzt an den nächsten 10, 15 Jahren noch massiv steigen werden, überhaupt decken können. Das heißt, wir müssen kluge Strukturen aufbauen, wie wir als Profis die Menschen vor Ort auch unterstützen können, damit wir überhaupt noch in der Lage sind, die Menschen vor Ort zu versorgen. Das heißt also eine klare kommunale Perspektive. Der Gesetzgeber hat es schon ein Stück weit mit in BSG 3, wo es drin stand, wo erstmal so dieser Fokus wieder ein Stück weit mehr auf die Kommunen auch gelegt wird, auch schon quasi reinschreibe, aber mir fehlen da noch die nächsten Schritte, die einfach kommen müssen. Also wir müssen gucken, dass wir kommunale Strukturen aufbauen. Ich sage das immer unseren Leuten hier vor Ort, am Ende des Tages, wenn die Versorgung zusammenbricht und wir haben schon erodierende Systeme im Moment, ja, in ganz Deutschland fällt es dem Bürgermeister vor Ort oder dem Landrat, fällt es vor die Füße, weil die in der Daseinsvorsorge, sag mal, am letzten in der Kette sind. Das heißt, da müssen wir gucken, wie wir gemeinsam vor Ort Strukturen aufbauen, um die Menschen sinnvoll zu unterstützen.
Peter, hast du das Gefühl, du mit deinem Tun oder was du so sagst, findest du da auch Anklang bei der Lokalpolitik? Also habt ihr da auch Runden, in denen ihr euch austauscht?
Ja, absolut. Also ich glaube, gerade die Kommunalpolitiker sind ja die Ersten, die auch diesen immensen Druck spüren. Das heißt, die sehen ja, ich habe Einrichtungen vor Ort, die vielleicht nicht voll belegt werden kann, weil jetzt hier Personalmangel ist. Oder ich habe riesige Anfragen in ambulante Dienste, die einfach nicht mehr gedeckt werden können. Also das fällt natürlich vor Ort direkt auf, ja. Bis das in Berlin irgendwo ankommt, da sind es nur noch Zahlen. Aber da fehlt so wirklich die Not und der Druck, den die Politiker vor Ort sehen. Und ich sehe schon die lokalen, zumindest immer mehr lokale Politiker, die das auch gerne aufnehmen. Da gibt es sicherlich auch Unterschiede. Wir haben den großen Vorteil hier bei uns vor Ort, dass jetzt gerade mein Träger ist ein gemeinnütziger Verein und da ist der Oberbürgermeister unser Vereinsvorstand. Ja, also das ist natürlich top, ja, wenn das so rumläuft. Ja. Aber es gibt noch viele, viele andere in der Region, die da auch eher so einen Blick drauf haben, ja, da wollen und müssen wir auch was tun für unsere Bevölkerung.
Ich glaube schon, also mein Gefühl ist schon, dass es angekommen ist, dass die Pflege sehr in der Krise ist, aber irgendwie gibt es eine Art Lähmungszustand mutige Reformen werden einfach nicht gedacht, nicht umgesetzt. Und das ja schon seit einer ganzen Weile. Und jetzt muss man natürlich schauen, was man trotzdem tun kann. Was wären denn für dich sinnvolle nächste Schritte, wo du sagst, das könnten wir jetzt aber schon trotzdem auch angehen, das müsste jetzt passieren und das müsste jetzt passieren und dann könnten wir dennoch das Beste rausholen?
Gut, also einmal wirklich auf der kommunalen Ebene anzusetzen, halt wirklich zu gucken, ob Bürgerschaft ein Stück weit mit ins Boot zu holen, mit zu integrieren, ja, und vor allem auch, sagen wir mal, den Druck gegenüber, den systemischen Druck von unten her aufbauen. Das vermisse ich ein Stück weit, ja. Also der Leidensdruck ist manchmal noch nicht groß genug, habe ich den Eindruck, dass man da wirklich jetzt an die politischen Entscheidungsträger entsprechend dann herantritt, weil ich bin fest davon überzeugt, das System ist am Ende und wir müssen Systemreform einfach betreiben. Ja. Und das ist zum einen eine Finanzierungsreform, das ist immer das Erste, über das man spricht, aber ich sehe einfach grundlegend auch die Notwendigkeit, dass wir auch Ressourcen, die wir im System schon haben, auch richtig nutzen. Also wir haben viele, viele Punkte, wo, sagen wir mal, jetzt gerade die Pflegeprofession, das ist so eins meiner Lieblingsthemen, weil ich da einfach auch herkomme, die man einfach hier nicht sinnvoll in das System auch integriert, ja, und da sind Ressourcen, die uns da auch voranbringen können, ja, von den ganzen fehlgeleiteten Fehlanreize, ob das jetzt im klinischen Sektor ist oder auch in der Langzeitpflege, mal ganz abgesehen, da gibt es auch viele Streichpositionen meines Erachtens, die wirklich nicht sinnvoll sind, wenn wir uns mal mit einer Praktika unterhalten.
ich da bei dem Punkt noch einmal bleiben darf, Peter, ich nehme das auch in den sozialen Medien wahr, dass die Pflegekräfte sich häufig eben alleine gelassen fühlen von Politik und Gesellschaft. Und Lokalpolitik, da sind wir jetzt gerade bei, du hast offensichtlich da gute Strukturen, die dir auch da in die Karten spielen, da was aufzubauen. Ich habe es vielerorts auch ein bisschen anders erlebt. Eher dann so, dass Pflege immer dann interessant wurde, wenn es um Wahlkampf ging. Und abseits davon eher nicht, um das mal vorsichtig zu formulieren. Hast du nochmal so ein, wie man dafür sensibilisieren kann und welche Wege man am besten sich sucht, um da auch nicht irgendwie zu aufdringlich bei Stadt und Politik zu wirken?
Ja, das Thema nicht aufdringlich ist immer so ein bisschen das Problem, ne? Also ich glaube, wir sind einfach viel zu leise in der Pflege auch gewesen. Also ich betreibe oder wir betreiben das schon seit vielen Jahren. Wir haben regelmäßig auch alle Entscheidungsträger bei uns in den Einrichtungen. Klar hören wir immer wieder die gleichen, ich sag's mal ganz despektierlich, Phrasen, ja, die dann auch relativ schnell wieder vergessen sind, wenn sie zur Tür rausgehen. Aber sie, wir holen sie halt immer wieder quasi vor die Flinte und stellen sie einfach, ja. Und dann, und das muss man wirklicherweise auch sagen, da war Pflege viel zu lang, viel zu leise. Also auf unser Pflegebündnis Mittelbaden ist das erste Mal so richtig geschaut worden, als wir während der Corona-Pandemie auch ganz scharf mit Pressemitteilungen agiert haben und wirklich auch Politik stark konfrontiert haben mit den Situationen. Und das hat sogar so weit geführt, dass wir am Ende des Tages mit Jens Spahn in einem Videocall waren, ja, weil man da wirklich eine Aussage sehr stark auch hinterfragt habe. Und ja, und dann hast du auf einmal auch die Telefonnummern von den Entscheidungsträgern, auch die Handynummern. Das heißt, bevor ihr wieder anfangt, laut zu poltern, dann bitte doch erst einmal mit uns in Kontakt treten und so weiter. Also wir haben da schon eine gewisse Machtposition als Einrichtung und vor allem als Pflegeprofession, die wir einfach ausspielen sollten. Und wenn das noch mehr Kolleginnen und Kollegen machen, dann kann was passieren.
Worum ging es in dem Videocall mit Jens Spahn? Jetzt bin ich neugierig. Oder darfst du das nicht sagen?
Doch, das darf ich sagen. Das war, lass mich überlegen, war das Ende 21, da hat er mal in der Bundespressekonferenz so richtig auf die Pflegeeinrichtungen eingedroschen. Ja, wie von wegen, also wir würden es ja selbst nicht auf die Kette bekommen. Das war während der Hochzeit der Pandemie. Ja, also das war wirklich, da haben wir uns wirklich auch persönlich angegriffen gefühlt und haben das auch klar adressiert. Und um da die Wogen dann zu glätten, hat er sich dann uns gestellt. Das fand ich auch gut. Es war ein guter Austausch, ja. Und unterm Strich ist nichts dabei rumgekommen, wie das oft so ist bei so Austauschen, ja, aber war zumindest manns genug, sich dann auch der Kritik der Einrichtungen zu stellen, ja.
Und Herr Lauterbach, wart ihr mit dem auch schon mal im Videocall?
Nee, das ist soweit. Der Herr Lauterbach, glaube, er lebt in seiner eigenen Welt. Es wird schwierig.
Wie
der
ist
seine
denn,
Handynummer rausgibt, ne?
Ich habe rausgehört, dass du dir aber auch ein bisschen von der Bevölkerung ein bisschen Unterstützung wünschst, dass du sagst, der Leidensdruck ist nicht hoch genug. So habe ich das verstanden. Ja, es ist natürlich bei Pflege so, genau wie eigentlich auch in der Kinderbetreuung beispielsweise, man ist erst dann, fällt einem auf, was alles schiefläuft, wenn man auf einmal drauf angewiesen ist. Und dann befindet man sich aber meistens in Lebensphasen, die sogenannte, ja, also wenn man Angehöriger ist, die sogenannte Rush-Hour des Lebens, dann meistens, wo man irgendwie kaum Kapazitäten hat, laut zu werden, und die pflegebedürftigen Menschen haben meistens ja noch weniger Kapazitäten, laut zu werden. Ist das vielleicht so ein bisschen unser Problem? Also, dass die, bei denen der Leidensdruck dann da ist, da sind dann aber keine Kapazitäten da, auf die Barrikaden zu gehen.
Das ist sicherlich eines der Grunddilemmata in unserer Branche. Ja, also einmal, wir beschäftigen uns mit dem Thema, dass man möglichst weit von sich wegschieben will, und wenn es dann halt doch eintritt, hat man immer die Ressource, um da entsprechend dann auch laut zu werden. Ja. Wir haben hier eine Aktion gehabt, über mehr als 2 Jahre, 5 nach 12, wertvoll, was ist uns Pflege wert, das Maß ist voll, da haben wir jeden Montag um 5 nach 12 für 5 Minuten die Arbeit niedergelegt in unserer Einrichtung und haben uns vor die Einrichtung gestellt und haben dann halt berechtigte Forderungen und auch auf Missstände hingewiesen in der Branche. Ja, das ging 2 Jahre lang, und ja, es waren am Anfang war der ein oder andere Angehörige dabei, und am Schluss ist es immer weniger geworden, es sind auch weniger Pflegekräfte geworden, muss ich auch dazu sagen, ja, weil man ja in unserer heutigen Gesellschaft so die Erwartungshaltung hat, ich stelle mich jetzt zweimal auf die Straße und danach hat sich die Welt geändert, ja. Also das ist ja natürlich, das ist natürlich nicht so. Also man braucht schon Beharrlichkeit und man braucht halt einen langen Atem, um was zu verändern, ja. Also ich wünsche mir schon, dass das Gesellschaft hier sich dieses Themas mehr annimmt. Und ich war ein Stück weit irritiert, muss ich sagen, als wir im Frühjahr hier unsere Pflegesatzverhandlungen hatten und wir haben unsere erwartete Erhöhung angekündigt. Da kam dann eine Erhöhung von über 400-500 Euro im Eiganteil heraus. Und da hatte ich eine Informationsveranstaltung gemacht für alle drei Einrichtungen mit über 200 Plätze. Und was mich dann erstaunt hat, am Schluss waren da nur 10 People da gewesen von den Angehörigen. Also selbst die, die direkt betroffen sind, und das sind ja nicht die, die bei uns nur im Bett liegen oder in der Einrichtung wohnen, sondern vor allem mal die Angehörigen, auch da fehlt so ein bisschen, der Druck, sich auch dann hier gegen das System ein Stück weit aufzulehnen und das auch klar zu adressieren, dass wir hier an einem Punkt sind. Wir sind in Baden-Württemberg hier bei Eigenanteilen, haben wir die 4.000 Euro gerissen, locker, ja. Also das ist ja schon eine Größeordnung. Da hätte ich schon erwartet, dass die Bude voll ist und dass es da richtig Gegenwehr und Feuer gibt, ja. Aber es war eine relativ entspannte Veranstaltung, ja. Also vielleicht muss der Druck noch ein bisschen mehr wachsen, ja. Ich verstehe es manchmal nicht.
Ja, das werden wir wohl auch leider heute nicht mehr rausfinden, da ein bisschen die Zeit drängt. Würde ich jetzt auf ein anderes Thema, auf ein anderes Druckthema auch nochmal lenken wollen. Was euch jetzt kürzlich erst passiert ist, deiner Organisation, ist, dass ihr Opfer einer Cyberattacke geworden seid. Ja. Du bist ja auch sehr transparent damit umgegangen. Was ist passiert? Wie habt ihr das gemanagt? Welche Learnings habt ihr daraus gezogen? Das fände ich nochmal ganz interessant jetzt zu erfahren.
Ja, also wir sind schon seit vielen Jahren ja komplett durchdigitalisiert in unserer Einrichtung, sowohl stationär als auch ambulant, sind wir wirklich auf digitaler Dokumentation unterwegs, ja. Und es war von Samstag auf Sonntagnacht, ist es dann beim Nachtdienst aufgefallen, ja, dass da irgendwelche Systemstörungen waren. Dann hat man versucht, den Server neu zu starten und dann wäre das nur noch mit einer, ich glaube, 72-stellige Passwort gegangen, man hätte sich dann an irgendjemand wenden sollen, ja. Glücklicherweise haben wir eine sehr gute IT-Firma, die uns hier auch betreut, die ja auch lokal unterwegs ist, und mit der zusammen haben wir das dann relativ schnell isolieren können, das Thema, und haben quasi die Systeme dann über ein Backup wieder hochfahren können. Ja. Wie es genau reingekommen ist, das sind die Forensiker der Versicherung im Moment noch am Start. Also das wissen wir nicht, vermutlich über irgendeine E-Mail, ja, obwohl wir hier natürlich alles haben, Firewall, pipapo. Aber du wirst das nie zu 100% verhindern können. Ja. Und dann haben wir aber relativ schnell gesehen, wie abhängig wir dann auch von der EDV sind. Ja. Und toll war, dass die Kolleginnen und Kollegen dann relativ spontan dann halt auf Papierdoku umgestellt haben wieder, ja. Und so haben wir uns da beholfen und sind in der glücklichen Lage gewesen, aber dass wir ein Backup, was 2 Tage älter ist, einfach dann auch unkompliziert wieder einspielen konnten. Ja. Hätte auch anders ausgehen können. Also wir haben auch von Einrichtungen schon gehört, wo dann wirklich komplett alle Daten weg waren, aber da sind wir zum Glück mit den Backups so gut abgesichert, dass wir das einfach dann wieder herstellen konnten. Aber die Nachwirkungen sind sicherlich noch bis Ende des Jahres zu spüren. Also wir haben auch Hardware-Schäden davongetragen, wo Geräte ausgetauscht werden mussten, die einfach betroffen waren. Also das ist eine Geschichte, die ich niemand wünsche. Ja. Und das neben dem normalen Pflegealltag dann noch zu managen. Und das geht ja so weit. Medikamentepläne und so weiter sind alle digital. Ja. Glücklicherweise fahren wir hier ein Bleaster-System, wo wir dann einfach über die Apotheke nochmal Backups haben und so weiter. Also insofern war für die Bewohner da relativ wenig davon zu spüren, außer dass das Personal ein bisschen nervöser war, weil man an alle Ecken und Ende dann gucken muss, wo man die Informationen wieder herbekommt. Ja.
Gab es auch Geldforderungen?
Also eine Geldforderung hätte es gegeben, wenn man natürlich auf diesen Code dann eingegangen wäre. Da war eine E-Mail-Adresse hinterlegt, ja, aber da wurde uns auch von der Versicherung abgeraten. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das ist zu empfehlen. Und ich, als hätte ich es gerochen. Also wir haben gerade 14 Tage vorher diese Cyber-Sicherheitsversicherung abgeschlossen und hatten zum Glück schon Versicherungsdeckung. Ja. Wenn das 2 Wochen vorher passiert wäre, Ja, und das ist ein Schaden jetzt, obwohl das herstellen konnte, muss man ehrlicherweise sagen, ich kann noch nicht genau beziffern, aber das sind viele 10.000 Euro, ja, weil Hardware kaputt gegangen ist und natürlich unsere EDV-Dienstleister, die haben quasi ja, fast rund um die Uhr an der ersten Tage gearbeitet, ja, um da einigermaßen die Systeme wiederherzustellen. Ja.
Peter, genau, gut, dass du das nochmal so für uns herausgearbeitet hast. Das deckt eine Altenheim-Police hier nicht ab. Ne? Also wir haben auch eine Cyber-Security-Versicherung und man muss ja da auch etliche Angaben machen, wie man zum Beispiel auf Patches reagiert und die Risiken einschätzt und so. Da muss man da schon viel beantworten. Aber wie wir jetzt dank deiner Geschichte erfahren haben, ist die ja wirklich Gold wert. Ne? Und man sollte früh dran denken, sich da auch entsprechend zu versichern. Ne? Also Serverstrukturen kosten auch eine Menge Geld und egal, ob man irgendwie auch in der Cloud irgendwie inzwischen Doppel-Backups macht und noch on-prem, es kann einem doch immer passieren und der Schaden ist einfach nicht unerheblich.
Ja, aber umso besser, dass ihr da ja Backups hattet und auch abgesichert wart. Wir wollten eigentlich auch noch lieber Peter mit dir über dein Engagement in den diversen Organisationen sprechen, in denen du tätig bist, aber ich fürchte, das wird jetzt aus zeitlich etwas zu knapp. Das heißt, wir müssen dich halt einfach nochmal einladen.
Gerne.
Genau. Ja, vielen Dank, Peter. Vielen Dank, Stefan. Stefan, wir hören uns in einem Monat nochmal. Peter, wir laden dich nochmal ein. Du hast noch viel zu erzählen. Dem konnten wir jetzt hier in der Folge in unseren 30 Minuten nicht gerecht werden. Aber das machen wir einfach nochmal. Und ja, Stefan, dann überlasse ich dir gerne das Wort.
Vielen Dank. Dann nehme ich den Ball mal auf, wenn ich den gleich nochmal an Peter weiterreichen darf, würde ich mich freuen. Möchte mich aber hier bei euch beiden auch nochmal bedanken und auch nochmal bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Es gab wirklich sehr viele positive Zuschriften über diesen Podcast und auch über das Thema, was wir hier aufgreifen heute. Nochmal ein ganz anderer Deep Dive mit Peter. Vielen Dank für diese Einblicke, die wir durch dich jetzt heute gehört haben. Und möchte nochmal aufrufen, uns eure Geschichten für die warme Dusche, unsere Rubrik zuzuschicken, das würde uns wirklich sehr freuen. Oder aber auch, wen ihr vielleicht mal hier bei uns vor dem Mikrofon gerne mal hören würdet. Und ansonsten freuen wir uns weiterhin fleißig über die Kommentare und über eure Zusprüche. Und vielleicht sehen wir uns ja bald auch live beim Event in Berlin. Und jetzt, Peter, wenn du magst, ich würde dir gerne nochmal das Mikrofon übergeben.
Ja, liebe Olga, lieber Stefan, hat Spaß gemacht mit euch. Ja, so eine halbe Stunde ist halt sehr kurz, ja. Also komm gern noch einmal, weil so mein Herzensthema Pflege, Profession und wie wir vorankommen können gemeinsam, das konnten wir jetzt hier gar nicht platzieren, aber ja, vielleicht beim nächsten Mal. Ich danke euch und ja, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.